Salon 5. Die Jugendredaktion von Korrektiv.
Inhaltswarnung. In diesem Beitrag geht es um Armut, psychische Erkrankungen und kurz auch um häusliche Gewalt. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann höre dir diesen Podcast bitte nicht oder zumindest nicht alleine an. Vielen Dank.
Salon 5. Kinder- und Jugendarmut ist in Deutschland ein richtiges Problem. Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Armut auf. Was für junge Menschen in reicheren Familien ganz normal ist, ist für arme Familien schwierig. Sich immer gesund ernähren, neue Kleidung kaufen, die Klassenfahrt bezahlen, Urlaub machen, Musikunterricht oder Nachhilfe für die Kinder finanzieren, die Stromrechnung bezahlen. Was das mit Kindern und Jugendlichen und auch mit ihren Eltern macht, das klären wir in diesem Podcast. Außerdem sprechen wir darüber, was wir als Gesellschaft und auch die Politik tun muss, um unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Für diesen Podcast habe ich mit Olivier David gesprochen. Er ist Journalist und hat das Buch »Keine Aufstiegsgeschichte« geschrieben. Olivier ist selbst in Armut aufgewachsen und will mit seiner Autobiografie zeigen, warum Armut psychisch krank machen kann. Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Salon 5 Folge. Ich bin Julia, Reporterin bei Salon 5 und freue mich, dass ihr dabei seid. In seinem Buch beschreibt Olivier, wie sich Armut für ihn anhört. Zum Beispiel nach dem Pfeifen des Drogenkuriers, nach dem Streit der Nachbarn oder auch nach Schlägen, denn häusliche Gewalt war in seinem Umfeld keine Seltenheit. Ich wollte von ihm wissen, was mit den anderen Sinnen ist. Wie riecht Armut für ihn zum Beispiel und wie schmeckt sie?
Gerüche, das kann auch alles sehr verschieden sein. In meinem Fall war es so, ich habe in einem Haus gewohnt. Ich bin von meinem ersten bis zum 20. Lebensjahr in einem Haus gewohnt, wo wir fast die einzigen Deutschen waren. Und genau genommen bin ich ja halb Franzose. Also der Nachbar neben uns kam aus Ghana und wenn du mich nach Gerüchen fragst, dann habe ich irgendwie ständig das gebratene und gekochte Essen von meinem Nachbarn aus Ghana in der Nase sozusagen. Ne? So, man hat Autoabgase in der Nase, weil Menschen, die armutsbetroffen sind, oftmals an Orten wohnen, wo die Feinstaubbelastung hoch ist. Das ist auch in meinem Fall irgendwie oft so gewesen, dass ich irgendwann an Orten wohne, wo ich das Fenster aufmache und an der Schnellstraße wohne oder an lauten Straßen einfach oder wo man auf Parkplätze guckt oder auf Bahnschienen. Das ist dann nicht eine Frage von Umweltverschmutzung, sondern von Lärmverschmutzung, aber so, das ist ganz typisch. Also wenn ich von mir spreche, dann ist es mal sehr subjektiv, weil das kann bei anderen Menschen ganz anders sein. Meine Armut schmeckt nach Fastfood. So. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Lebensmittel eigentlich wichtig waren. Mein Vater und meine Mutter hatten einen Marktstand erst mit biologischen Lebensmitteln, einmal Gemüse verkauft und dann einen festen Bioladen in einem Einkaufszentrum für 2 Jahre. Der ist dann pleite gegangen, aber die hatten ein großes Bewusstsein für ökologische Lebensmittel. So, ich habe selber jahrelang in einem Biosupermarkt später gearbeitet, nachdem ich mein Fachabitur in den Sand gesetzt habe. Und trotzdem konnte ich es nicht einhalten. Ne? Also trotzdem konnte ich mir die Zeit, ich habe nie beigebracht bekommen und habe es auch bisher als Erwachsener irgendwie nur unzureichend geschafft, mir es selbst beizubringen, ausgewogen mich zu ernähren, mir Zeit zu nehmen zum Kochen, den Wert von Lebensmitteln nicht nur kryptisch zu verstehen, das heißt irgendwie im Kopf zu verstehen, sondern das auch wirklich zu verstehen, indem man es irgendwie in der Praxis, im Alltag anwendet, sich etwas Gutes zu tun. So. Das fällt mir bis heute sehr schwer und das hat unmittelbar mit meinem Aufwachsen zu tun. Meine Mutter hat Arbeitslosengeld bezogen, hat schwarz gearbeitet, war alleinerziehend. Also schwarz gearbeitet heißt, sie hat keinen... Sie hat einen Job ausgeübt, für den sie keine Steuern bezahlt hat und das irgendwie so am Finanzamt vorbeigemacht. Und das war sehr stressig für sie. Und obwohl sie dieses Wissen hatte, bestanden Mahlzeiten auf den Tisch bringen für die Kinder, für mich und meine Schwester, das war einfach für sie eine Pflichterfüllung. So. Und dann hat sie schon öfter so Reispfanne und so gekocht, aber dann gab es Gemüsestäbchen dazu und zweimal die Woche habe ich eine Tiefkühlpizza gegessen. Später, ich bin vegetarisch aufgewachsen, später habe ich angefangen für 9 oder 10 Jahre Fleisch zu essen und habe jeden Scheiß gegessen. Also habe die billigsten Döner und die billigste Currywurst und Pommes und Burger und mir den ganzen Scheiß reingepfeffert irgendwie, wenn du ein hohes Stresspensum hast, und das gilt nicht nur für Menschen, die arm sind, sondern auch für viele Menschen, die körperlich arbeiten oder so, dann ist es einfach schwierig, auf sich, auf die Bedürfnisse, auf den Körper zu achten, ne? Also das hat auch damit zu tun, dass Lebensmittel, die gesund sind, nicht immer günstig sind. Es gibt mehrere Millionen Menschen in Deutschland, die, man nennt das Phänomen Ernährungsarmut, die Schwierigkeiten haben, sich ausgewogen oder die es nicht schaffen können, sich ausgewogen zu ernähren, selbst wenn sie es wollten.
Mit Ernährungsarmut ist der strukturelle Zusammenhang zwischen Ernährung, Gesundheit und sozioökonomischer Position gemeint. Für Deutschland gibt es dazu wenig Zahlen, weil es hier grundsätzlich genug Lebensmittel gibt. Trotzdem gibt es große Unterschiede, wie gesund sich arme und reiche Menschen ernähren. Bei Lebensmitteln ist es dann oft so: Billige Lebensmittel bringen viel Energie und haben wenig Mikronährstoffe. Bei teureren Produkten ist es dann andersrum. Sie machen nicht so satt, sind aber dafür gesünder. Wer also gesund leben will und sowohl mehr Mikronährstoffe als auch weniger Fett zu sich nehmen möchte, der muss mehr für Lebensmittel ausgeben. Arme Familien kaufen vor allem zum Monatsende günstigere Lebensmittel mit wenig Mikronährstoffen wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln. Da geht es dann einfach darum, satt zu werden, sagen Untersuchungen. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Einkommen essen nicht täglich frisches Obst. Bei Gleichaltrigen aus Familien mit mittlerem Einkommen sind es 43%, bei Familien mit einem hohen Einkommen 37%. Ein niedriges Einkommen erhöht außerdem sowohl das Risiko für Mangelernährung als auch für Übergewicht bei Kindern. Für mehr Ernährungssicherheit sorgt vor allem mehr Geld. Das sorgt für eine bessere Gesundheit bei Kindern, sowohl körperlich als auch mental. Die Ernährung ist aber nur ein Faktor. Auch Stress, wenig soziale Kontakte und Traumatisierungen tragen dazu bei, dass Kinder in Armut ein höheres Risiko für körperliche und kognitive Entwicklungsstörungen haben. Das schränkt ihre Erfolgschancen in Schule und Beruf ein. Generell haben arme Menschen seltener einen beruflichen Bildungsabschluss. Bei jedem Dritten ist das der Fall, sagen Zahlen der Hans-Böckler-Stiftung. Olivier hat sein Fachabitur nicht geschafft, nach der Schule keine Ausbildung gemacht und stattdessen in vielen Jobs gearbeitet. Beim Supermarkt, im Lager oder als Aushilfe in einem Malerbetrieb. Was brauchen junge Menschen in Armut, um leichter den Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu schaffen und die auch zu beenden? Das habe ich Olivier gefragt.
Ja, wahrscheinlich, also ich bin jetzt kein Bildungssoziologe oder so, aber wahrscheinlich muss man das Schulsystem ein bisschen auf den Kopf stellen so und einfach das bedarfsgerechter machen, ne? In dem Sinne, als dass wir verstehen Schule in Deutschland immer noch sehr als eine Lehrerin, ein Lehrer steht vor einer Klasse und irgendwie mittlerweile vielleicht jetzt weniger Frontalunterricht oder so, aber in anderen Ländern wird Schule viel mehr als Ort verstanden, wo verschiedene Gewerke zusammenarbeiten, um junge Menschen zu entwickeln. Ne? Das können Psychologinnen sein, das können SozialarbeiterInnen sein und so weiter. Das können Linguisten sein, die irgendwie eine Sprechausbildung machen, also dass Kinder, die Schwierigkeiten haben, irgendwie. Und da geht es nicht nur um die deutsche Sprache zu lernen, die vielleicht eine andere Sprache gut können, sondern auch einfach die in der Sprachentwicklung irgendwie verzögert sind oder Schwierigkeiten haben, die irgendwie motorisch, also ne, körperlich irgendwie auf die Kinder gucken und sagen, ah, okay, irgendwie kann man da noch Verbesserungen erzielen, ne? Dass Sportvereine zum Beispiel direkt an die Schule angegliedert werden. Ne? So, das fordern so Bildungssoziologinnen öfter, damit irgendwie mehr Kinder Sport machen, weil es sehr viele positive Effekte hat. Ne? So Selbstvertrauen und so weiter. Das Selbstvertrauen befördert. Und das wäre gut und das hätte ich auch gebraucht. Ich hätte einfach ganz praktische Sachen gebraucht als Jugendlicher. Nachhilfe, die nichts kostet. So, ich habe einfach keine Nachhilfe gehabt. Meine Mutter konnte mir ab der 7., 8. Klasse irgendwie, und hat sie davor auch schon nicht mehr, weil wir irgendwie dann nicht mehr so ein gutes Verhältnis hatten. Aber sie konnte mir einfach auch, hätte mir auch praktisch nicht in der Schule helfen können dann irgendwann. Und das werfe ich ihr nicht vor, das ist einfach so. Und da brauchst du dann irgendwie Hilfe von außen. Und wäre jetzt jemand zu mir gekommen, vielleicht gab es sogar so Angebote und wir wussten nichts davon. Ne? Ich bringe immer dann das Beispiel, in meinem Umfeld gab es so 400 Meter entfernt so ein Jugendzentrum. Da gab es, glaube ich, sogar kostenlose Nachhilfe. Ich weiß nicht, ob für alle Fächer oder so, aber ich wusste, dass es das gab, also dass es dieses Jugendzentrum gab. Ich wusste nicht davon, dass es da Nachhilfe gab. Aber ich bin nie in meinem Leben da gewesen.
Wenn das Jugendzentrum doch bei ihm direkt um die Ecke war, habe ich mich gefragt, warum ist Olivier da niemals hingegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und meine Antwort ist halt eben, dass ich glaube, dass diese soziale Vereinsamung, die unsere Mutter uns unbewusst vorgelebt hat, sie hat das nicht bewusst gemacht, ne, sondern sie hat das nicht reflektiert, sie konnte das nicht hinterfragen. Sie hat diese soziale Vereinsamung an uns weitergegeben. So. Für meine Schwester und für mich gab es für lange Jahre, bis in unsere späte Jugend, nur meine Mutter und sonst keine Hilfestruktur. Ne? Mein Vater, der auf einem anderen Kontinent gelebt hat, keinen Unterhalt gezahlt hat, irgendwie Drogenprobleme hatte und so weiter. Wir hatten quasi keine erwachsenen Figuren um uns herum, die uns irgendwie Hilfe zuteil werden lassen konnten. Das heißt, ich habe mit Hilfe nicht gerechnet. Ich bin nicht durch die Welt gegangen und habe gedacht, ah, wo kann mir denn hier schon jemand helfen? Sondern ich bin so durch die Welt gegangen mit Hörnern und dachte, ah, okay, ihr wollt mir eh alle nur was Böses. So. Also man ist in so einem Widerstandsmodus.
Im Widerstandsmodus. Hört sich jetzt für mich so an, als wäre das nicht so leicht, dann rauszugehen und nach Hilfe zu fragen. Ich habe mich dann gefragt, was hätte Olivier sich stattdessen gewünscht? Dass vielleicht jemand auf ihn zukommt und ihm die Hand reicht?
Ich glaube, wenn dieses Jugendzentrum so viele MitarbeiterInnen gehabt hätte, dass die irgendwie Leute wirklich durch die Stadthalle schicken und halt jemand an meiner Tür geklingelt hätte und meine Mutter hätte geöffnet und die hätten ein kurzes Gespräch geführt und der Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin hätte signalisiert, ey, also das kostet nichts, wir kommen von keiner Sekte und wir wollen euch nichts Böses. Und die Frage ist einfach nur, hast du Kinder? Ja, okay, wie geht's denen und so, kann man irgendwie helfen? Wir haben hier erstmal die Angebote präsentieren, ne? Also einmal sagen, was es für Möglichkeiten gibt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? Aber kostenloses Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung oder Hilfe bei der Hausaufgabenbetreuung oder so. Ich bin mir sicher, meine Mutter hätte mir gesagt, ich rede mal mit meinem Jungen. Ob ich dann hingegangen wäre, wäre noch das Nächste. Aber sie hätte jetzt, also sie war nicht so verbohrt, dass sie gesagt hat, nee, auf Teufel komm raus, soll uns niemand helfen, sondern sie hatte die Hilfe nicht gesehen, ne? So.
Aufsuchende Sozialarbeit oder Streetwork nennt sich die Form von Hilfe, die sich Olivier gewünscht hätte. Das heißt, die Menschen müssen nicht zu einer Hilfestelle gehen, sondern die Hilfe kommt direkt zu ihnen. Streetworker sollen also nah an der Lebenswelt der Betroffenen sein. Sie müssen sich gut in der Stadt auskennen und wissen, wo sich zum Beispiel Jugendliche treffen. Sie sollen aktiv auf die Menschen zugehen, die sich selbst keine Hilfe organisieren können oder die durch Einrichtungen, wie zum Beispiel das Jugendzentrum, das in Oliviers Straße lag, nicht erreicht werden. Die Sozialarbeiter sollen vor allem eine Beziehung und Vertrauen zu den Menschen aufbauen. Sie können auch Arztbesuche organisieren und begleiten, machen Freizeitangebote und haben einfach ein offenes Ohr. Außerdem machen sich Streetworker in der Öffentlichkeit stark, zum Beispiel für junge Menschen. So wollen sie auch für politische Veränderungen sorgen. Olivier sagt, Armut insgesamt sei politisch verschuldet und politisch gewollt. Seiner Meinung nach müsse man das Geld in unserer Gesellschaft besser verteilen, damit es weniger Armut und auch weniger Reiche gibt.
Die Erzählung, die dahinter steckt, ist immer, ja, es ist nicht so viel Geld da, ne, im Haushalt. So. Und ich sage halt, ja, es ist halt schon genug Geld da. Wenn man sich das Geld anguckt, was es total gibt in unserer Gesellschaft, dann ist halt nicht nur genug Geld da, sondern so viel Geld, dass wir anderen Ländern, die es halt schlecht haben, sogar noch einiges abgeben können. So. Die Frage ist nur, wie wir das Geld verteilen. So. Und Menschen sind reich, in allererster Linie nicht, weil sie sich selbst reich machen. Das passiert immer seltener, dass Menschen aus dem Nichts kommen sozusagen, also aus der Armut kommen und sich dann hocharbeiten. Das ist eine Erzählung, die wir wahnsinnig gerne hören wollen, weil sie so mit dieser Idee der Leistungsgesellschaft irgendwie korrespondiert, ne? die wir irgendwie verankert haben in unseren Köpfen, dass wenn man viel leistet, dass man alles schaffen kann. Die Zahlen zeigen aber, dass die allermeisten Reichen reich werden dadurch, dass ihre Eltern ihnen Geld vererben. So, also es gibt viel mehr Menschen, die reich werden dadurch, dass sie Geld erben durch ihre Eltern oder Großeltern, als dass Menschen wirklich irgendwie eine super Business Opportunity haben, eine gute Idee sich ausdenken und dann damit irgendwie reich werden. Das gibt's noch und die Medien lieben es, diese Geschichten zu erzählen, aber die Geschichten werden viel häufiger erzählt, als dass das Phänomen in der Realität tatsächlich zahlenmäßig irgendwie relevant ist. Ne? So, die Vermögen, die am größten sind, die weitervererbt werden, das sind die, die sozusagen quasi die geringste Steuerlast haben auf diesen vererbten Reichtum. Weil es einfach 1000 Schlupflöcher und Tricks gibt. Und natürlich haben die auch gute Anwälte und so weiter. Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du viel Geld über Firmen, vor allen Dingen Firmenvermögen, ne? Also dass du nicht irgendwie sagst, hier, ich habe 200 Millionen Euro auf dem Konto, hier, mein Kind, nimm. Sondern in aller Regel werden dann größere Summen über Häuser, also über Immobilien oder über Firmen weitervererbt. Dass es da so Schlupflöcher gibt, wie man halt viel Geld am Fiskus, also am Staat vorbei schleusen kann. So.
Okay, an dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Einschub und sprechen über das Thema Erbe. Grundsätzlich gilt, wie viel Geld in Deutschland tatsächlich vererbt wird, das weiß keiner so genau. weil es gibt einen Freibetrag. Wer weniger vererbt als diesen Freibetrag, der taucht in keiner Statistik auf, weil er keine Steuern zahlen muss. Nicht nur Olivier will, dass sich das Steuerrecht für Erben ändert. Auch einige Menschen mit viel Vermögen fordern höhere Steuern für Erben. Sie haben die Initiative Tax Me Now gegründet, das heißt Besteuere mich jetzt. Auch sie sagen, dass das jetzige Steuersystem ungerecht sei und soziale Ungleichheit abgebaut werden soll. Damit setzen sich die Mitglieder von Tax Me Now gegen ihre eigenen Steuervorteile ein und bekommen dafür richtig viel Aufmerksamkeit. Politiker versuchen momentan auf anderem Wege, Familien besser zu unterstützen. Und zwar mit der Kindergrundsicherung. Die soll das Kindergeld ablösen, eine zentrale Leistung für Kinder und Jugendliche sein und man soll sie einfacher beantragen können. Übrigens haben wir auch einen Instagram-Post zur Kindergrundsicherung gemacht. Wir verlinken den euch mal in der Podcast-Beschreibung, dann könnt ihr euch den gerne mal anschauen. Also, grundsätzlich hört sich das mit der Kindergrundsicherung ja ganz gut an. Aber es gibt noch ganz viele Fragen, wie das Ganze finanziert werden soll. Finanzminister Christian Lindner hat die Frage gestellt, ob es überhaupt sinnvoll ist, den Eltern mehr Geld zu überweisen. Vor allem seien nämlich Familien armutsbetroffen, die 2015 nach Deutschland kamen. Ihnen sei besser mit Sprachkursen oder Integrationsförderung geholfen oder damit, dass ihre Eltern einen Job finden. Experten kritisieren Christian Lindners Haltung. Sie sagen, Armut bleibt Armut, egal woher das Kind kommt. Und natürlich braucht es besondere Angebote, um geflüchteten Familien zu helfen. Das dürfe aber kein Argument sein, die Kinder in Armut zu belassen. Im Gesetzentwurf von Familienministerin Lisa Paus sind momentan 3,5 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung eingeplant. Verbände sagen, es braucht mindestens 12,5 oder sogar 24 Milliarden Euro, um genügend Kindern und Jugendlichen helfen zu können. Auch Olivier sagt, mit genug Geld würde es gelingen, vielen Menschen zu helfen.
Ulrich Schneider sagt eben, es braucht 10 oder 15 oder 12 Milliarden Euro, also eine Summe, die hoch ist, aber die machbar erscheint, wenn man das im Verhältnis sieht. Ne? Die Bundeswehr hat vergangenes Jahr, 100 Milliarden Euro Sondervermögen bekommen. Wir haben viele Milliarden Euro, wurden in den letzten Jahren locker gemacht für verschiedene Projekte, für die Aktienrente zum Beispiel und so weiter. Also das sind Zahlen, die sind schon hoch, aber die sind erreichbar und machbar im Bundeshaushalt. Mit diesem Geld könnte man die Leute über die Schwelle der relativen Armut heben. Das heißt, sie eigentlich aus der numerischen Armut befreien. So. Die Menschen hätten immer noch nicht mega viel Geld und immer noch nicht krass viele Chancen, aber da geht es wirklich darum, dass jede Person, die Bürgergeld bekommt oder Familien, dass die halt 250, 300 Euro im Monat mehr haben. Und ich will da ganz kurz ein Beispiel aus den USA zwischenschneiden. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020 von der Universität in Massachusetts, die besagt, dass Gegenden in der Welt und auch in Amerika, in denen Menschen, also Landstriche und Gegenden, in denen Menschen auf einmal in Armut verfallen sind, also viele Menschen, da ist zum Beispiel irgendwie ein großer Autozulieferer, der sehr viele Angestellte hat, das umgezogen oder dicht gemacht oder sowas, ne? So, also als meinetwegen fiktives Beispiel, aber so, wo wirklich von einem zum anderen Tag irgendwie viele hunderte Leute in bestimmten Landkreisen oder so arm waren, da ist die Depressionsrate und die Rate von Angststörungen und von suizidalem Verhalten ist gestiegen. Und zwar drastisch. Also diese Studie hat eben herausgefunden, dass Armutsbetroffene 1,5 bis 3 Mal höheres Risiko haben, an Depressionen, an Angststörungen zu erkranken, als Menschen, die nicht arm sind. So. Und diese Studie zeigt auch, dass verschiedene Gegenden, unter anderem Österreich und eben USA und noch eine dritte, an die ich mich gerade nicht erinnere, dass wenn dann da, nachdem so etwas passiert ist und viele Leute arm waren, wenn da ein neuer Arbeitgeber auftaucht und die Leute wieder in Arbeit kommen, dass das relativ schnell geht, dass die Zahlen von psychischen Erkrankungen sinken. So. Das heißt, das ist kein Hokuspokus, dass Menschen, die arm sind, psychisch erkranken, sondern es ist einfach eine Folge aus Stress. So, du kannst deine Rechnung nicht mehr bezahlen, du kannst meinetwegen die Miete nicht mehr bezahlen, du kannst irgendwelche, in Amerika haben viele Leute Schulden angehäuft, weil sie viele Hypotheken, also viel in Amerika läuft über Hypotheken, ne, dass du dir ein Haus kaufst und es dann später abzahlst, ein Auto kaufst, es dann später abzahlst und so weiter. Wenn du deine Hypotheken nicht mehr bedienen kannst, dann bekommst du wirklich ganz reale Probleme. Es gibt ja viele Millionen Menschen in Amerika, die sich nicht ernähren können richtig, ne? Also da gibt es wirklich ganz drastische soziale Probleme und die Leute haben nicht sofort ein gutes Leben, dann nur weil sie wieder arbeiten. Die haben dann erstmal vielleicht sogar erstmal mehr Stress, weil das natürlich dann wieder eine Mehrbelastung ist. Aber dadurch, dass sie dann ein paar hundert, und da geht es wirklich nicht um viele hundert Euro, sondern dadurch, dass sie ein paar hundert Euro mehr haben zum Leben, können sie eben diese Sachen wieder bezahlen. Und der Kopf, und das ist nämlich das Problem, der Kopf rattert nicht mehr die ganze Zeit, ne? Weil das sorgt ja für psychischen Stress. Wir haben vorhin über Geräusche, über Umwelteinflüsse gesprochen, über Gerüche und so weiter. Je mehr Informationen du bekommst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mit denen keinen guten Umgang geben kannst, ne? Also, und bei Armutsbetroffenen ist es so, dass ein Teil des Gehirns die ganze Zeit am Problemlösen ist. So, ne? Also, boah, das Auto macht komische Geräusche, scheiße. Es gibt ja 30-40% der Deutschen, die haben nichts oder weniger als 1.000 Euro gespart. So. Und das sind Leute, die sind einfach, es sind ja aber weniger als 30-40% der Deutschen arm. So, das heißt, es sind auch Leute betroffen von diesen Phänomenen, die nicht arm sind, aber auch jetzt nicht so sehr drüber sind, so. Die sind die ganze Zeit am Rattern, so, boah, der Kühlschrank hat komische Geräusche gemacht, das Auto hat komische Geräusche gemacht, so, jetzt kommt mein Kind irgendwie und sagt, hey, wir fahren auf Klassenfahrt, ne, da muss noch extra Geld, dann steht der nächste Geburtstag an und so weiter, dann tut mein Zahn weh, ich habe aber keine Zahnzusatzversicherung und muss es selbst zahlen, fuck, so, ich bin geliefert, so. Das sorgt für psychische Erkrankungen, das ist kein Hexenwerk, sondern es ist einfach eine Summe aus Stress, so. Und wenn Geld hilft, diesen Stress zu reduzieren, dann reduzieren sich automatisch die psychischen Erkrankungen so.
Psychische Erkrankungen kommen bei armen Menschen häufiger vor als bei reichen Menschen. Die Krux ist, wer arm ist, wird eher psychisch krank und wer psychisch krank ist, wird eher arm. 23,1% der Kinder und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Einkommen sind psychisch auffällig, das ist mehr als jeder Fünfte. Bei Gleichaltrigen aus der mittleren Einkommensgruppe sind es 16,2%, bei der hohen 9,2%. Auch Olivier hatte schon als Kind mit psychischen Problemen zu kämpfen. Was mit ihm los war, wusste er als Kind noch nicht. Mittlerweile weiß er hat ADHS, eine posttraumatische Belastungsstörung und er hatte Depressionen. Oliviers Mutter war auch psychisch krank. Hilfe hat sie damals nicht bekommen.
Dann gibt es ein Problem, das speziell auf Menschen zutrifft, die soziale Leistungen bekommen von Ämtern, die so ähnliche Probleme haben wie meine Mutter. Die sagen so, den Leuten, die mir meinen Lebensunterhalt zahlen, also um irgendwie über die Runden zu kommen, also Jobcenter, Wohngeldbehörde und so weiter, ne? Also diese ganzen Leute, denen werde ich nicht anvertrauen, was bei uns zu Hause los ist. So, das geht nicht gut aus. So, ich nehme die nicht als Freund wahr, sondern als jemand, der eben, und ganz konkret ja, ne? Also es gibt ja auch beim Bürgergeld die Möglichkeit, Sanktionen auszusprechen, wenn man irgendwelchen Dingen nicht nachkommt. Ich kenne auch persönlich Menschen, die werden seit Jahren sanktioniert. Und das sind natürlich nicht Leute, denen scheint nicht die Sonne aus dem Arsch, so, sondern die haben irgendwelche Probleme, die haben Schwierigkeiten, irgendwie Briefe vom Jobcenter aufzumachen, die haben oft psychische Probleme, oftmals aber auch unbehandelte. Das heißt, die rennen mit irgendwelchen psychischen Problemen rum, aber wissen nicht darum, können sich das diffus denken, aber sie trauen sich dann auch nicht zum Arzt zu gehen. Das heißt, es muss eine Entkopplung stattfinden von Hilfe und Sanktionierungssystem, so. Das heißt, solange sanktioniert wird und Dinge, also soziales Verhalten bestraft wird, was ja der Fall ist, solange kann psychologische Hilfe, die es teilweise auch über Jobcenter gibt, solange kann das nicht unter einem Dach sein, sozusagen. Also diejenigen, vor denen ich Angst habe, dass sie mir meine Kinder wegnehmen, zu denen gehe ich nicht, um Hilfe zu holen, um meine Probleme zu erledigen. So. Also das müsste einmal getrennt sein. Wie, weiß ich nicht, aber es gibt da irgendwelche Menschen, die haben sich dazu schlaue Gedanken gemacht. Dann muss natürlich die Anzahl an Kassensitzen steigen und dann braucht es wahrscheinlich, muss man in Deutschland ein paar hundert Stellen, vielleicht sogar ein paar tausende Stellen einführen, wo Leute richtig so einen Lotsen an die Hand bekommen, der einem dabei hilft, einen Platz zu finden. Ne? Also auch wenn wir 10.000 Kassensitze mehr haben, gibt es einen Überbedarf an Therapie, der nicht erfüllt werden kann. Ne? Also auch jetzt musst du im Durchschnitt 6 Monate warten und viele warten viel länger auf einen Therapieplatz. Und Leute, die halt dann eben besagtes Stresskonto haben, also die ganze Zeit so deren Festplatte die ganze Zeit heiß läuft, weil sie die ganze Zeit denken, wie löse ich die ganzen Probleme, die ich zu Hause habe. Die dann auch noch, also die Schwierigkeit, um einen Therapieplatz zu bekommen, ist halt, dass du oftmals bei Therapeutinnen dann nur einmal die Woche anrufen kannst oder nur alle 2 Wochen und dann in einer ganz bestimmten Zeit, so von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr, so 15 Minuten einmal die Woche. So. Manchmal gehen die dann aber in der Zeit auch nicht ran oder es ist die ganze Zeit besetzt. So, das heißt, im besten Falle, um einen Therapieplatz zu kommen, musst du komplett flexibel sein, damit du jederzeit, du musst gut organisiert sein, du musst dir Termine in deinem Handy machen, dass du zu den absurdesten Zeiten, Freitag 18.30 Uhr oder so, also wirklich, ich habe echt schon da wahnsinnig absurde Sachen erlebt, dass du an 13 Terminen die Woche irgendwo anrufst und das nicht eine Woche, das klappt mal eine Woche und dann denkt man, oh, es hat nicht geklappt, boah, es ist so anstrengend. Nee, das musst du monatelang jede Woche machen. Wenn du aber, es gibt ja viele Menschen, die arm sind oder ein relevanter Teil an Armutsbetroffener, die arbeiten, also die sind arm, trotz dessen, dass sie arbeiten. Die arbeiten oft in Jobs, die zu Zeiten sind, wo andere nicht arbeiten müssen. So, das heißt, die sind dann benachteiligt, was diese Zeiten angeht. Ne? Die haben oft irgendwie Frühdienst oder Nachtschicht. Wenn du Nachtschicht hast, dann willst du am Tag pennen. Dann musst du pennen einfach wenn du die Anrufe tätigst. Also es gibt ganz viele Probleme und da würden halt so Lotsen helfen, die eben von einer anderen Organisation, von einer anderen Behörde kommen und nicht von der Behörde, die einen auch sanktioniert. Das wäre halt hilfreich. Ne? Dass man einfach sagt, ey, ich habe einen Bedarf, mir geht's nicht gut, dass man mit einer Person redet, die dafür bezahlt wird, dass sie sagt, ah, okay, ich kann dir jetzt noch keine Therapie anbieten, aber ich sehe auf jeden Fall, du hast den Bedarf. Ich teile dir eine Person zu, die dir irgendwie 2 Stunden die Woche zu dir nach Hause kommt und mit dir Papierkram regelt und diese Anrufe tätigt und versucht, dir einen Platz zu organisieren. Ne? Sowas wird es brauchen. So. Es gibt sowas Ähnliches bereits, das ist sowas wie, es gibt ja, was so sozialen Wohnraum angeht, kannst du ja so deinen Bedarf geltend machen. Ne? Du wohnst zu fünft in einem Zimmer, dann kannst du sagen, so, ey, wir haben alle keine Knete, unsere Wohnung hat 30 Quadratmeter, wir wohnen zu fünft, das sind keine Zustände, unter denen man gut leben kann. Du sagst es dem Amt, das Amt prüft es, das Amt gibt dir einen Schein aus, es hieß früher Paragraph 5-Schein, ich weiß nicht mehr, wie es heute heißt. Das Amt sagt, du hast einen speziellen Bedarf, irgendwie schnellen, günstigen Wohnraum zu bekommen. Sowas gibt es auch für Therapieplätze. Allein, ich bin 35 und weiß es seit 2 Wochen. So, also dieses Wissen muss vermittelt werden. Ne? So, dann hilft es aber nicht, Wissen allein hilft nicht, sondern eben dann braucht es noch Leute, die einem wirklich zum Glück schubsen. Nicht, weil die Leute, die davon betroffen sind, das partout nicht annehmen wollen, die Hilfe, sondern weil sie erstens nicht darum wissen und zweitens ihnen die Selbstwirksamkeit fehlt. Also die Erfahrung, dass ich raus in die Welt gehe, dass ich um Hilfe bitte und dass die Hilfe mir dann auch zuteil wird. Ne? Also, dass mir geholfen wird.
Mit Olivier habe ich noch über ein anderes Thema gesprochen, denn er arbeitet als freier Journalist und schreibt in seinem Buch Keine Aufstiegsgeschichte, arme Menschen sind in den Medien unterrepräsentiert. Es wird nicht mit ihnen geredet, sondern nur über sie. Tatsächlich ist der Journalismus beim Thema soziale Herkunft und Bildungsabschluss wenig divers. 76% der Menschen haben studiert, nur 4,7% haben kein Abitur. Und während Redaktionen versuchen, diverser zu werden und zum Beispiel mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu beschäftigen, bleibt der sozioökonomische Hintergrund noch oft außen vor. Im Journalismus muss sich deshalb einiges ändern, sagt Olivier.
2 Sachen. Also einmal brauchst du Zugänge für Menschen, die aus der Armutsklasse kommen, dass sie auch Journalismus machen. Ja, was heißt Zugänge? Ne? So, das heißt, so Zugänge zu Medien für junge Menschen laufen über Praktikas, laufen über Volontariate. So, das sind so 2 sehr gängige Wege. Und oftmals sind Praktikas nicht bezahlt oder wahnsinnig schlecht bezahlt. So, wenn Medien jetzt schauen wollen, wie sie irgendwie ja, Zugänge für Menschen, die es schwer haben, die wenig Geld haben, die andere soziale Probleme haben, wie sie die Zugänge verbessern können, dann geht es um ganz konkrete Sachen. Dann geht es darum, wie kann ich einer 20-Jährigen oder einem 20-Jährigen, der keine Knete hat, der keine Kontakte hat, wie kann ich ihn erstmal überhaupt erreichen, aber auch wie kann ich ihm ein Praktikum ermöglichen? So. Versuche ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder meinetwegen öfter ein Praktikum zu subventionieren und zu sagen, wir zahlen nicht 350 Euro, wie es relativ jetzt üblich ist, oder 450 Euro oder sowas oder gar nichts, sondern wir leisten uns das. Wir machen dann vielleicht verringern die Zahl an Praktikantinnen, aber wir leisten uns das, dass wir 2 Praktikumsplätze im Jahr vergeben und geben denen 1.000 Euro oder 850 oder so, sodass du dir irgendwie ein kleines WG-Zimmer irgendwie leisten kannst und irgendwie noch über den Monat kommst. So, ne? So, das wären so ganz konkrete Zugänge schaffen. Dadurch verbessert sich aber nicht automatisch der Journalismus, weil wir das Phänomen haben, dass viele Menschen aus der Armutsklasse, wenn sie es dann daraus schaffen, mehr überzeugt davon sind, dass sie es daraus geschafft haben, als von den Verwerfungen, die das Leben früher für sie bereithielt. Also es klingt jetzt kompliziert, aber es kann sein, dass du, wenn du mal arm gewesen bist und dann Journalist geworden bist, dass du dich mehr daran erinnerst, dass du es rausgeschafft hast und dann diese Erzählung kultivierst von, naja gut, es war halt voll hart früher, aber jetzt habe ich eben voll Gas gegeben und dann hat es geklappt. Aber also genau, es muss sich einmal eben verändern, dass die Zugänge verbessert werden, also dass man das Medienunternehmen erstmal eine Awareness dafür haben, also das Verständnis darüber, dass man irgendwie sich mehr damit auseinandersetzen muss, auch wer Journalismus macht. Und dann muss man sich auch fragen, was will man denn davon, ne? Weil also ich glaube, viele Medienunternehmen, die finden das irgendwie dann, die wollen modern wirken und die sagen dann, ja, Diversität, so, und aber die verstehen gar nicht, was das bedeutet und dass sich die ganzen Bedingungen, Journalismus zu machen, dadurch verändern werden, wenn sie das wirklich ernst nehmen würden. Also es reicht nicht irgendwie, ich sage das jetzt mal polemisch, eine schwarze Person in die Chefredaktion zu lassen und genau denselben Journalismus zu machen, der in vielen Fällen nach unten tritt, oder eine armutsbetroffene Person in die Chefredaktion zu lassen oder überhaupt eine Seite in der Zeitung schreiben zu lassen. Das reicht vielleicht nicht aus, sondern vielleicht muss man sich wirklich die Bedingungen angucken, unter denen Zeitungen, unter denen Medien produziert werden und halt sagen, okay, wie können wir das machen, dass es für alle gerechter ist? So, das ist eine Frage der Repräsentation zum Teil, ne? Also wie kann es sein, dass jeder fünfte oder sechste Mensch in Deutschland arm ist und aber in den Medien irgendwie, ja, wahrscheinlich irgendwie nicht mehr als 5% Armutsbetroffene oder ehemals Armutsbetroffene sind? So, und dann muss man sich aber auch fragen, welche Funktionen sollen sie erfüllen? Also geht es einfach nur darum, Repräsentation um der Repräsentation willen? Dann haben wir eben das Problem, dass in Vorständen ganz viele Frauen sitzen, was schon mal cool ist, aber dass sie genau dieselbe Politik sozusagen, also denselben Stil betreiben. Davon haben junge Frauen auch nichts, ne? Also eine 19-jährige Volontärin oder Praktikantin hat nichts davon, wenn ihre Chefin sich wie ein Arsch verhält, anstatt dass es ihr Chef ist. Vielleicht 1% weniger unangenehm, weil es dann dasselbe Geschlecht ist, aber es ändert nichts an dem Resultat, dass die irgendwie schlecht behandelt wurde, ne? So. Und da muss eben ein Verständnis dafür wachsen, irgendwie, dass sich nicht nur die Zugänge verbessern müssen, sondern dass sich auch die Firmen einfach sich öffnen müssen für die Veränderung. So, und die Veränderung muss ein demokratische sein. So hin zu weniger Strukturen, hin zu einem besseren Verständnis davon, was wir gewinnen können. Weil das ist ein großes Problem. Ein großes Problem ist nicht nur die Diskriminierung von verschiedenen Gruppen, die ausgegrenzt sind, also Frauen, People of Color, behinderte Menschen, Queers und Armutsbetroffenen. Das ist nur das eine Problem. Gleichzeitig muss das Verständnis dafür wachsen, wie kann gerechter Journalismus aussehen? Und da ist das große Problem nicht nur die Diskriminierung von diesen Personengruppen, sondern auch, dass nicht mit ihnen, nicht über sie gesprochen wird auf eine Weise, wie es sie interessiert. So, möglicherweise interessieren sich Menschen, die arm sind, gar nicht so sehr für die x-te Reportage, wo eine Journalistin zur Tafel geschickt wurde. Frag doch mal die Menschen, wie sie über den Monat kommen. Möglicherweise brauchen sie ganz andere Geschichten. Möglicherweise wollen sie überhaupt gar keine Armutsgeschichten hören, aber sie wollen Geschichten hören, die es so auch in den Zeitungen und in den Medien und in den Redaktionen gibt, die aber ganz anders aufbereitet werden. Also vielleicht mit einem ganz anderen Blickwinkel. Also vielleicht brauche ich, es gibt zum Beispiel bei der Zeit ein neues Ressort, Zeitgeld. Da geht es darum, also Fragen rund ums Geld, wie man irgendwie sein Aktienportfolio irgendwie, ne, so richtig auf die Reihe kriegt und so. Und da sieht man den Blick, den die Redaktion auf das Thema wirft. So, das ist kein Blick, wie komme ich mit 100 Euro für Essen in einem Monat aus? Das ist kein Blick mit, wie kann ich, obwohl ich eigentlich kein Geld habe, irgendwie schlau damit durch den Monat kommen? Wie kann ich sogar vielleicht noch jeden Monat 5 Euro zurücklegen? Was gibt es für Tricks, für Sparmodelle? Was gibt es für Möglichkeiten, günstige Versicherungen abzuschließen? Keine Ahnung, ich werfe jetzt einfach nur Dinge in den Raum, sondern das ist, diese Artikel sind einer zahlungskräftigen, jungen Mittelklasse gewidmet, die sich davon angesprochen fühlen sollen. Ne? Und das ist halt eben das. Viele Leute, also Menschen aus der Armutsklasse, konsumieren viel seltener Medien. Und sie machen das nicht, weil sie einfach kein Interesse haben an der Welt, sondern weil sie von der Welt nicht profitieren. Sie haben nichts davon, sich auf der Zeit Geld, auf dem Zeitgeldressort rumzutreiben, wenn alle Texte nichts mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Also das sind ganz, ganz viele Dinge. Möglicherweise interessieren sich Armutsbetroffene genauso sehr über irgendwelche Flugzeugabstürze oder über irgendwelche politischen Themen, nur vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder so. Man weiß es nicht, weil man sich dafür nicht so richtig interessiert. Und nur weil ich armutsbetroffen bin oder war, kann ich das jetzt auch nicht perfekt irgendwie aufbereiten. Man muss sich halt auf den Weg machen.
So, wir haben ja jetzt schon richtig viel über strukturelle Veränderungen gesprochen und darüber, was die Politik gegen Armut tun sollte. Ich will aber noch von Olivier wissen, was er sich von unserer Gesellschaft beim Umgang mit dem Thema Armut wünschen würde.
Ich würde mir mehr Mut wünschen, weil wenn wir uns die Geschichte angucken, dann ist Armut ein Phänomen, was relativ neu ist oder sozusagen so politische Armut, also Armut in politischen Kontexten. Ich glaube, wir haben sehr viel zu gewinnen, wenn wir uns einfach sagen, okay, es kann sein, dass sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren die Dinge nicht fundamental zum Guten ändern. Aber das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür engagieren soll. So, wir in Deutschland und in Europa gehören zu den 10-15%, die am meisten Möglichkeiten haben, die Welt zu verändern. Und wenn wir alle, und das erlebe ich in meiner Generation, komme natürlich aus einer anderen Generation als du, ich bin 35, dass viele Leute den Kopf in den Sand stecken und sagen, was kann ich als einzelner Mensch denn tun? Wir als einzelne Menschen können als einzelne Menschen immer noch mehr tun als 80-90% der anderen Weltbevölkerung. Also wenn wir jetzt, die am meisten Möglichkeiten haben, Dinge zu verändern, die ganze Zeit sagen, oh Gott, ich komme nicht von der Stelle und ich kann die Dinge nicht verändern, dann kann sie wirklich niemand verändern. Weil also natürlich hat Elon Musk andere Möglichkeiten als du oder ich, aber wenn wir uns zusammentun, dann können wir eben jede Menge erreichen. So. Und das sage ich halt, dass Interesse geben muss, eine gerechte Welt herzustellen. Weil eigentlich so, also es gibt diesen politischen Spruch, no one is free until everyone is free, ne? Also niemand ist frei, bis alle frei sind. So. Und man muss ja nicht sein ganzes Leben umstrukturieren oder so, aber jeder kann irgendwas machen. So. Und vielleicht muss man auch nicht irgendwie das auf der Ebene der ganzen Welt irgendwie betrachten, sondern vielleicht kann man irgendwie gucken, ob es in seinem Viertel oder an seiner Schule oder an seiner Uni irgendwie irgendwas gibt, wo man sich einbringen kann und wo man sagen kann, ah, okay, die Stunde 30, die 2 Stunden die Woche, die kann ich investieren irgendwie für ein Projekt, da kann ich irgendwie Lebensmittel retten oder da kann ich irgendwie Hausaufgabenhilfe für jemanden machen, der irgendwie die Sprache nicht so richtig spricht oder da irgendeine Schwierigkeit hat oder da kann ich irgendwie einen Amtsbesuch mit einer Nachbarin machen, die irgendwie ja, Schwierigkeiten hat, irgendwie zum Amt zu gehen oder so. Da kann ich mich einbringen. Und ich glaube, wenn wir das alle machen, dann können wir davon als Gesellschaft sehr profitieren.
Bessere Hilfe bei psychischen Erkrankungen, andere Formen der Sozialarbeit, Änderungen im Steuerrecht, eine andere Bildungspolitik und ein Wandel in der Medienbranche. Wir können und müssen einige Dinge angehen, wenn wir unsere Gesellschaft gerechter machen wollen. Olivier David ist nur einer von vielen Menschen, die in Armut aufgewachsen sind und darunter zu leiden hatten. Wenn wir die Ungleichheit in unserer Gesellschaft angehen wollen, ist vor allem die Politik gefragt. Aber auch jeder Einzelne von uns kann sich einsetzen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bin Julia und freue mich, dass ihr dabei wart. Mehr von Salon 5 findet ihr auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon5_. Ich wünsche euch jetzt noch einen charmanten Tag. Macht's gut und lasst euch nicht ärgern. Ciao.
Salon 5. Deine Jugendredaktion.